SWR 2 Zeitgenossen.
Kunst muss wie Rock'n'Roll sein, Zitat Gottfried Hellnwein. Hellnwein, Sie sind 1948 in Wien geboren, als einer der wohl bekanntesten deutschsprachigen Künstler der Nachkriegszeit. Sie zählen wahrscheinlich auch zu den umstrittensten. Ihre hyperrealistischen Bilder, wie sie von Kunstwissenschaftlern gerne bezeichnet werden, zeigen verwundete und bandagierte Kinder, Adolf Hitler, der grinsend einer ebenfalls grinsenden Minimaus gegenübersteht. Und besonders gerne zeigen sie auch sich selbst. Ebenfalls bandagiert, blutüberströmt. Zwischen 1985 und 1997 lebten sie in Rheinland-Pfalz, in der Eifel auf Schloss Burg Brohl. Danach zogen sie mit ihrer Familie nach Irland und Los Angeles, wo sie noch heute abwechselnd wohnen. Herr Hellnwein, Sie kommen nicht aus einer künstlerisch orientierten Familie. Sie wurden katholisch erzogen und lebten in einem Mehrfamilienhaus in einem Wiener Arbeiterbezirk. Und Ihre Mutter las gerne Jerry Cotton-Hefte. Ihre Großmutter war eine dominierende Person, die gruselige Geschichten erzählt hat. So steht es in der Literatur. War es so, Herr Hellnwein?
Ja, es war ungefähr so. Ja. Meine Großmutter stammt ja aus Zagreb, war sehr streng und hat mit Vorliebe uns Kindern Horrorgeschichten erzählt. Vom lieben Hamann, der die Menschen durch Falltüren in seinen Keller fallen ließ und dann schmeckte das Fleisch und die Würste schmeckten dann so süß. Und sie hat uns gewarnt, sie hat gesagt, wenn das Fleisch so süß schmeckt, dann könnte es Menschenfleisch sein. Sie hat mir viele schlaflose Nächte bereitet, aber ich liebe sie.
Mitten in diese, sag ich mal, Wiener Tristesse brachte Ihr Vater Ihnen dann das erste Mickey-Maus-Heft mit nach Hause. Da waren Sie 4 Jahre alt und konnten vermutlich noch nicht lesen und schreiben. Aber die Welt von Mickey Maus und Donald Duck, das war für Sie wie ein Befreiungsschlag?
Ja, ich meine, das waren die Donald Duck-Geschichten des bedeutendsten Zeichners der Disney-Studios. Das war Carl Barks. Und in der Nachkriegszeit, ich bin ja kurz nach dem Krieg geboren in Wien, war Wien ja besetzt, so wie Berlin von den Alliierten. Und wir lebten in der Sowjetzone. Und ich erinnere mich, meine frühesten Erinnerungen als Kind waren schrecklich. Also ich habe das Gefühl gehabt, in der Hölle gelandet zu sein. Alles war dunkel, die Leute waren depressiv. Da ich ja nicht wusste, dass kurz vorher meine Elterngeneration gerade den größten Genozid verursacht hatten und 2 Weltkriege hintereinander verloren hatten, das wusste ich alles nicht, war es für mich unverständlich, warum alles so dunkel und so depressiv war. Und zum Glück haben amerikanische Public Relations Officers sich gedacht, man müsste diesen Nazi-Kindern irgendwie Kultur beibringen. Und was wäre eine bessere amerikanische Kultur als Walt Disney? So haben sie gesagt, wir werden das übersetzen lassen und schauen, dass diese Hefte einfach an die Kinder kommen. Und eine dieser ersten Hefte habe ich gekriegt als Kind und ich habe das geöffnet. Und es war für mich ein absoluter Schock. Also es war wirklich, wie wenn man in eine dreidimensionale, fantastische Welt eintritt. Ich konnte nicht lesen, aber ich habe die Bilder lesen können. Und es war für mich hat das Leben eigentlich in dem Moment begonnen. Plötzlich wusste ich, das Leben hat einen Sinn. In Entenhausen, vor dem Geldspeicher Dagobert Dux, hat mein Leben wirklich begonnen.
Und der einzige Mensch, in Anführungszeichen Donald Duck, endlich sehen Sie so aus wie richtige Menschen mit gelbem Schnabel.
Ja, ich meine, ich habe plötzlich bemerkt, dass es auch eine positive Welt gibt, eine lichte Welt, eine Welt. Ich habe das erste Mal Farben wahrgenommen in meinem Leben und bin in einer Welt gelandet, in der Menschen einfach vernünftig aussahen, mit Schnäbeln und Hundeschnauzen. Und ich habe eine Menge gelernt. Es hat meinen Verstand und meine Menschenkenntnis geschärft, wenn man sich mit den Panzerknackern beschäftigt und anderen Unholden. Wird man für das Leben vorbereitet und weiß, was einen erwartet.
Ich habe sie natürlich auch hier dabei, selber großer Donald Duck-Fan. Sie haben auch mal gesagt, Donald Duck ist bedeutender als Mona Lisa.
Ja, ich meine, für mich war klar von Anfang an, dass Donald Duck eine Jahrtausendkreation war, ein geniales Meisterwerk. Man bedenkt, dieses Wesen besteht aus einer einzigen schwarzen, dünnen Linie. Also ist in Wahrheit was völlig Abstraktes. Trotzdem ist dieses Wesen menschlicher als jede Darstellung in der bildenden Kunst davor. Angelehnt ist diese Figur an eine Ente, also ein Tier. Und wenn ich mir zum Beispiel die größten Meisterwerke der abendländischen Kunst vorstelle, die Sixtinische Kapelle zum Beispiel, ein gigantisches, fantastisches Werk. Aber wenn man diese Fleischberge sieht da oben, die durcheinander purzeln, dann hat man den Eindruck, dass sie weniger über die menschliche Psyche, die menschliche Seele aussagen, als dieser kleine künstliche Erpel, der also wirklich ein Spiegel der menschlichen Existenz ist. Und deswegen fand ich immer schon, dass es ein fantastisches Kunstwerk war und dass Disney einer der bedeutendsten Künstler in der Kunstgeschichte und vor allem im 20. Jahrhundert war, der auch ja, mit seiner Arbeit viele Künstler beeinflusst hat. An dem ist eigentlich keiner vorbeigekommen. Also von Warhol bis Lichtenstein, wenn immer sie nehmen, diese Kunst hat niemanden ausgelassen. Keiner kam an der Kreation Disneys vorbei.
Als Sie in der Schule waren, hatten Sie da ähnliche Erlebnisse? Also hat Ihnen die Schule auch neue Horizonte eröffnet, vielleicht im Kunstunterricht, also bevor Sie von der Schule flogen?
Nee, also ich habe Schule gehasst immer von Anfang an. Ich habe ein großes Problem mit Autoritäten und kann mich wahnsinnig schwer einfügen in irgendwelche Regeln, die mir unverständlich sind. Es war immer so und der Sinn der Schule war mir vollkommen fremd und fand es einen absoluten Horror. Und besonders der Kunstgeschichte-Unterricht fand ich entsetzlich und langweilig und bin dann schließlich endlich von der Schule geflogen und habe dann begonnen mein Studio für Grafik und Design, bevor ich auf der Kunstakademie dann Malerei betrieben habe.
Erinnern Sie sich, wann Sie sich wirklich das erste Mal für Kunst interessiert haben? Also wenn das in der Schule nicht so gezogen hat mit dem Kunstunterricht?
Ja, ich muss sagen, in der Zeit, in der ich geboren bin, war Wien immer noch im Schatten des Tausendjährigen Reiches und war kein lustiger Ort. Und ich war ja sehr insistierend als Kind. Ich habe also immer gefragt. Ich wollte wissen, was ist da los? Ich wusste, irgendwas stimmt da nicht. Aber es war so eine absolute Unfähigkeit der Menschen, der Elterngeneration, über die Vergangenheit zu reden. Also keiner hat irgendetwas sagen können dazu. Wir haben auch im Unterricht damals niemals irgendetwas über das Tausendjährige Reich erfahren. Es wurde nicht mal erwähnt, außer ein Satz, an den ich mich erinnere. Österreich war das erste Opfer Adolf Hitlers. Das war der einzige Satz aus dem Zusammenhang genommen. Ein wirklich sehr dummer Satz. Mehr wussten wir nicht. Ja. Ich habe dann später an der Akademie in Wien studiert. Und es war die gleiche Akademie, wo 60 Jahre davor ein junger Mann aus der Provinz zweimal versucht hat, aufgenommen zu werden und zweimal gefeuert wurde. Sein Name war Adolf Hitler. Und das war wahrscheinlich der größte Fehler, den jemals irgendeine Universität begangen hat. Denn die Welt hätte einen weiteren schlechten Maler leicht ausgehalten, aber einen sehr effektiven Diktator nicht so leicht. Das heißt, ich habe dann, da ich nie Antworten bekommen habe, begonnen, lesen und schreiben zu. Ich wollte unbedingt lesen können, um die Zeitung zu lesen, um zu sehen, was passiert, was geht da vor. Und nachdem Österreich das Angebot Stalins angenommen hat, für die Neutralität der Besatzungsmächte loszuwerden, was Deutschland leider nicht gemacht hat, da war Österreich schlauer und die Besatzungsmächte haben Österreich verlassen. Und Österreich hat einen Staatsvertrag bekommen und war ein freies Land. Und da wurde auch die Gerichtsbarkeit bei den Nazi-Verbrecherprozessen in die Hände der Österreicher gelegt. Und ich erinnere mich eben an diesen einen Fall als Kind, wo ich die Zeitung gelesen habe, ich war vielleicht 7, 8 Jahre, glaube ich, oder 9, wo Franz Murer, ein KZ-Kommandant, der eigenhändig Hunderte, Tausende Menschen gefoltert, umgebracht hat. Ein absoluter Massenmörder, eine Bestie, stand da vor Gericht. Es gab natürlich kaum Zeugen, weil es wenig Überlebende gab. Es waren einige Leute, die aus Israel eingeflogen wurden, die aber dann vom Gericht, vom Anwalt, Staatsanwalt eigentlich verhöhnt wurden. Und ich kann mich erinnern, dass die dann weinend zusammengebrochen sind. Das Ende des Prozesses war der Freispruch von Franz Murer. Das heißt, er wurde freigesprochen. In der Stadt, in der Stadt fahren, ich glaube, es war in Graz, hat die ganze Bevölkerung diesen Freispruch gefeiert wie ein riesiges Volksfest. Alle Blumenläden waren zu dem Zeitpunkt komplett ausverkauft und leer. Ja. Und als ich das gelesen habe, ist irgendetwas in mir zerbrochen. Das heißt, ich habe gewusst, dass ich mit dieser Generation meiner Eltern nichts zu tun haben will. Ja. Also für mich war klar, ich bin nicht Teil dieser Generation, dieser Welt, dieser Tradition.
Wollten Sie deshalb vielleicht auch mal Revolutionsführer werden?
Ja, es war auch die Zeit. Ich glaube, ähnlich ist es vielen Menschen meiner Generation gegangen, denn das war auch der Beginn der Studentenunruhen und Revolten in Österreich, in Deutschland, Frankreich, aber auch in Amerika. Das war der letzte große revolutionäre Versuch, wenn auch hilflos und ein bisschen naiv, der letzte Versuch, sich gegen die Korruption dieser Erwachsenenwelt aufzulehnen. Man darf auch nicht vergessen, damals waren tatsächlich alle Autoritäten in allen Administrationen und der Regierung zum Großteil Ex-Nazis. Ja? Wenn Sie bedenken, dass die rechte Hand Adenauers, die graue Eminenz in Deutschland. Globke war ein Mann, der die Blutgesetze von Nürnberg mitgeschrieben hat, also mit am Holocaust verantwortlich war, war der mächtigste Mann in der Regierung, eingesetzt vom Alan Dulles, vom amerikanischen Geheimdienst. Wenn Sie denken, dass General von Gehlen, ein Nazi, Kriegsverbrecher und Massenmörder, beauftragt wurde, die deutschen Geheimdienste aufzubauen, Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, die ausschließlich mit Gestapo und SS-Leuten bestückt hat, ja, dann sieht man, die Wende vom tausendjährigen Reich zur Demokratie ist nicht so, wie das oft beschrieben wird. Es war ein glatter Übergang mit den gleichen Leuten. Ja. Und es war auch, ich muss das erzählen, damit man versteht, woher dieser Zorn der Jugend und der Aufstand kam. In Österreich gab es ja auch einen sehr prominenten Gerichtspsychiater. Also das war der Gerichtspsychiater Nummer 1, Dr. Gross, der in der Nazizeit 800 Kinder ermordet hat, ja. Das hat aber seiner Karriere nicht geschadet. Er hat alle Orden der Republik gekriegt, alle Auszeichnungen, war Mitglied der Sozialdemokraten. Und in einem Interview wurde er dann mal gefragt, wie war das? Sie haben doch, glaube ich, 800 Kinder getötet in Ihrer Klinik. Und er hat freimütig dann im Interview gesagt, ja, das ist richtig. Es waren andere Zeiten, junger Mann. Sag, heute würden wir das so nicht machen, aber damals, das war die Regel und das war damals das Richtige zu tun. War vollkommen gelassen. Und das habe ich gelesen in einer großen österreichischen Tageszeitung. Und dann habe ich gerechnet, dass es einen Sturm der Entrüstung gibt von Leserbriefen damals. Ja, das war das vorelektronische Zeitalter, da haben Leute noch Leserbriefe geschrieben. Und es kam gar nichts. Zur gleichen Zeit ist im österreichischen Fernsehen das erste Mal ein Moderator aufgetreten ohne Krawatte, nur mit Hemd. Das war damals noch undenkbar. Und es gab einen Sturm der Entrüstung. 3500 Briefe an den ORF. Das sei das Ende des Abendlandes. Der Mann gehört vergast. Ja. Und da habe ich wieder bemerkt, in welchem Land ich lebe. Ja. Das heißt, diese maßlose Empörung, weil einer die Etikette mit dieser idiotischen Krawatte verletzt. Und hier sagt einer gelassen, hat 800 Kinder umgebracht. Und als der Reporter dann fragt, ja, wie haben Sie das gemacht? Wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie die totgespritzt? Sagt er, nein, wir haben das viel humaner gemacht. Wir haben Luminal, glaube ich, war das, ein Gift ins Essen gemischt. Und die Kinder haben gar nicht gewusst, dass sie sterben, werden haben das gegessen.
Sie haben das auch gemalt. Es gibt ja ein Bild, da fällt das Mädchen mit dem Kopf ins Essen.
Richtig. Und das war für mich dann wieder ein Moment, wo ich dachte, man muss den Leuten etwas helfen. Ja, offensichtlich haben sie den Sinn dieser Aussage nicht verstanden. Ich habe mir gedacht, vielleicht müssen sie es sehen. Und dann habe ich beim österreichischen Nachrichtenmagazin Profil angerufen und habe gesagt, ich brauche eine Seite für einen offenen gemalten Brief, das habe ich gekriegt, habe 2 Tage Zeit gehabt und habe genau das gemalt, ganz realistisch, was dieser Arzt beschrieben hat. Ich habe ein Kind gemalt, das mit dem Kopf in den Teller gefallen war. Und dieses Bild hat dann eigentlich große Aufregung verursacht. Seltsamerweise war das plötzlich so, als wären alle aufgewacht. Ich wusste das im Vorhinein nicht, ob das irgendwas bewirken würde, aber es war tatsächlich so, dass große Aufregung herrschte, dass plötzlich Leute verlangt haben, dass dieser Mann vor Gericht gestellt wird und es gab alle Arten von empörten Reaktionen. Und ich glaube, das war der Anfang eines Prozesses, der dann geendet hat, irgendwann, dass er zurücktreten musste, also 20 Jahre später zurücktreten musste. Und mehr ist ihm nicht passiert natürlich. Man hat ihn sogar gefragt, wollen Sie nicht gegen den Künstler vorgehen, wegen Verleumdung? Er hat gesagt, Künstler sind für mich nicht satisfaktionsfähig, hat er gesagt.
Also, Sie sind ja immer wieder auch, der Nationalsozialismus, Hitler ist ja immer wieder Thema bei Ihnen. Auch Hitler mit Minnie Maus im Trümmerfeld, beide grinsen sich an. Oder SS-Männer mit Jesuskind, der Adolf Hitler darstellt, ein 3,5 Meter großes Gemälde. Sie mischen sich immer ein, also immer noch, auch heute noch. Der Nationalsozialismus, Sie haben gesagt, wie Sie dazu gekommen sind, aber es hat Sie auch nie ganz verlassen. Also die Kinder sind immer Thema geblieben. Also Sie haben von Anfang an verwundete und bandagierte Kinder dann gemalt und meistens Mädchen, auch mit Blut im Schritt, gibt es auch dieses berühmte Bild. Und zwar lange auch vor der Missbrauchsdebatte und Ausstellungen wurden abgebrochen, Bilder beschlagnahmt. Das ist auch nicht das Schlechteste, um bekannt zu werden. Sie haben auch eben gesagt, das Bild hat richtig Aufsehen erregt. Aber warum malen Sie die Gewalt gegen Kinder?
Ja, ich habe, seit ich erfahren habe über den Holocaust und seit ich gesehen habe, wie Kriegsverbrecher nach dem Krieg freigesprochen wurden, habe ich begonnen, ganz besessen zu recherchieren. Ich wollte einfach mehr erfahren und habe mich beschäftigt mit dem Thema Gewalt. Was ich nie verstanden habe, warum Menschen Gewalt ausüben gegen andere Menschen, die komplett wehrlos sind. Das ist mir einfach unverständlich, ich kann es nicht nachvollziehen, vor allem bei Kindern. Und das war etwas, was ich einfach begreifen wollte, was die Ursache ist. Ich habe sehr viel recherchiert und wenn Sie sich beschäftigen mit der Geschichte der Gewalt, die Menschen an Menschen ausüben, dann werden Sie merken, dass so, diese Geschichte ist so lang wie die Geschichte der Menschheit und man gerät da in Abgründe, die schwer auszuhalten sind. Auch zu der Zeit war der Vietnamkrieg und wenn man es wirklich recherchiert, was amerikanische Soldaten für Verbrechen verübt haben in dem Land, das war schwer zu ertragen und ich habe dann immer mehr und mehr bin ich gestoßen auf schweren Missbrauch und Tötung und Vergewaltigung von Kindern. Ich habe gerichtsmedizinische Fotos von Kindern gesehen, die zu Tode gefoltert waren, im Kreis der Familie. Und das waren Bilder, die haben mich dann nie mehr losgelassen. Und ich habe nicht gewusst, wie man mit dem umgeht. Ich konnte mit Gleichaltrigen nicht drüber reden. Es hat keiner verstanden, wovon ich rede. Und ich habe dann mit 18 erkannt, dass es nur einen Weg gibt, nämlich Künstler zu werden, komischerweise. Ich wollte nie vorher Künstler werden. Ich dachte, das ist besonders Vaterberuf, wenn man vor der Leinwand steht mit einem großen Rauschebart und irgendwas Abstraktes macht. Ich dachte, das wäre das Letzte, was ich machen will. Aber ich habe dann plötzlich ein völlig anderes Verständnis gehabt und gewusst, das Einzige, was bleibt, ist Kunst. Und das, meine ersten Bilder waren ein Versuch, mich dieser Thematik einfach anzunähern und mich damit zu beschäftigen. Und ich habe Kinder gemalt mit Aquarell, blasse, sehr realistische Bilder von Kindern, die bandagiert und verwundet waren, was zu großer Aufregung geführt hat. Ja.
Sie haben ja auch Ihre eigenen Kinder gemalt, also so, dass sie aussehen, als seien sie verletzt oder missbraucht. Finden Sie das normal?
Na, aber normal will ich gar nicht sein. Ja. Das, also normal heißt so wie alle anderen sein. Das hoffe ich, dass ich das nicht bin. Aber das zentrale Thema meiner Arbeit ist das Kind eigentlich. Und das ist der rote Faden, der durch mein Werk geht. Also vom ersten Bild an bis heute bin ich immer wieder bei allem, was ich versucht habe, in der Malerei zu erreichen und zu erforschen, bin ich eigentlich immer wieder zurück aufs Kind gekommen.
So eine Metapher auch für die menschliche Existenz?
Ja, das Kind, wenn, ich meine ja nicht nur ein Kind, ich meine einen Menschen. Ja. Man darf nicht vergessen, jeder Mensch hat irgendwann eine Phase, wo ein Kind ist. Jeder, das ist unvermeidlich. Ja. Nicht jeder wird alt oder erwachsen, aber jeder muss irgendwann mal ein Kind sein. Und das ist der Moment, wo ich immer das Gefühl habe, das Beste im Menschen ist potenziell noch da. Das heißt, die Fähigkeit des Kindes, kreativ zu sein, die Imagination, die Vorstellung, das ist eigentlich das, was die Würde des Menschen ausmacht. Und meistens wird genau das durch Erziehungssysteme systematisch zerstört, um am Ende einen gefügigen Staatsbürger zu haben. Und in den meisten Fällen gelingt das auch. Picasso hat mal gesagt, jedes Kind ist ein Künstler. Es ist aber sehr schwer, einer zu bleiben, wenn man erwachsen wird. Und die wenigen, die das schaffen, nennt man dann eben Künstler. Und das sehe ich auch so. Und ich denke, dass auch Joseph Beuys das gemeint hat, als er sagte, jeder Mensch ist ein Künstler. Ja? Jeder Mensch ist potenziell ein Künstler. Man kann es natürlich zerstören oder verschütten. Aber so war das Kind für mich immer eine Metapher auch für den Menschen, für die menschliche Existenz. Und ich habe immer Mädchen als Modelle verwendet. Seltsamerweise waren die immer, es war kein Plan, aber es waren immer ungefähr 9 Jahre alte Mädchen, 9, 10.
Sehr elfenhaft, sehr zart.
Ja, es ist ein ganz interessantes Stadium im Menschsein, vor allem bei Mädchen. In dem Alter haben sie dieses ganz kindlich Sein schon verloren und sind meistens äußerst wach und sehr reif. Zugleich sind sie aber noch nicht erwachsen, es ist noch vorpubertär. Das heißt, es ist so eine kurze Phase, wo man das Gefühl hat, dass es ganz was Besonderes ist, eine gewisse, was nicht, Geistigkeit, Spiritualität. Und ich habe den Ausdruck in den Gesichtern dieser Kinder gesehen und habe dann vor allem 2 Mädchen gefunden in Los Angeles, die ich gefragt habe, ob sie mitmachen bei einer Kollaboration. Das heißt, ich habe sie weniger als Modell oder Objekt gesehen, mehr als jemand, mit dem ich zusammenarbeite.
Wie haben Sie das ihnen erklärt, den Kindern?
Wissen Sie, mit Kindern zu arbeiten ist wahnsinnig leicht. Man muss auch nicht so viel erklären wie bei Erwachsenen. Erwachsene sind so kompliziert. Kinder sind easy. Ich habe gesagt, ich bin ein Maler, ich würde gern dich fotografieren und hast du Lust, du kannst machen, was du willst. Das heißt, ich habe den Kindern auch freigestellt, wie sie sich bewegen, wie sie schauen, was sie machen, ob sie Lust haben oder nicht. Und was mich fasziniert, ist der Ausdruck des Gesichtes. Ja, ich habe bei beiden bemerkt, die waren so entrückt, so weit weg von dieser Welt, sie waren mehr in ihrer eigenen Welt. Und es war so eine Gelassenheit, so eine. Und deshalb habe ich diesen Ausdruck wollte ich in meine Bilder übertragen und habe tausende Fotos gemacht. Und das sind eigentlich das Material, von dem ich immer noch arbeite. Das heißt, ich habe eigentlich eine enge Partnerschaft mit diesen Kindern, obwohl die jetzt längst erwachsene Frauen sind, und ich sehr selten sie sehe. Aber diese Kindergesichter begleiten mich durch meine ganze Kunst.
Ihre eigenen Kinder, Mercedes, Cyril, Wolfgang Amadeus und Ali, die sind ja auch alle Künstler bzw. Schriftsteller geworden. Macht Sie das stolz? Haben Sie was vorgelebt? Und Ihre Enkelkinder, glaube ich, auch mittlerweile.
Ja, ich meine, der einzige Bereich, wo ich denke, ich habe nichts wirklich falsch gemacht und der einzige Bereich, der auch niemals irgendein Problem bereitet hat, war die sogenannte Erziehung der Kinder. Das war eigentlich immer nur ein Quell von Freude und Fun. Ich habe als Kind mir schon vorgenommen, wenn ich mal erwachsen bin, räche ich mich an diese Erwachsenenwelt, in der meine Kinder alles dürfen. Ja? Und das habe ich auch so gehalten. Das heißt, meine Kinder hatten absolute, totale Freiheit. Ja? Ich habe sie respektiert als Partner und habe mich auch nie als Vorgesetzten gesehen, sondern eher als Komplize oder Verbündeter. Und ich habe den Kindern von Anfang an gesagt, ihr müsst selber entscheiden. Und ich habe sie auch immer darauf vorbereitet, dass ich niemals von irgendjemandem, von irgendeiner Autorität etwas aufzwingen lassen. Und ich habe ihnen auch angeboten, wenn ihr nicht in die Schule gehen wollt, ich bin euer Vorgesetzter, ich kann alles unterschreiben. Zu meiner Enttäuschung wollten die aber ganz gerne in die Schule gehen. Aber von Anfang an sind die praktisch im Atelier aufgewachsen, haben immer nur andere Künstler gesehen. Wir sind auch herumgereist in der Welt, die waren in so vielen verschiedenen Schulen, ja. In England, in Amerika, in der Waldorfschule, in der internationalen Schule in Bonn, in Wien. Und ich habe sie sogar mal für 2 Jahre aus der Schule rausgenommen, was in Deutschland ja nicht erlaubt ist, und privat unterrichten lassen. Ich habe einfach 2 Studentinnen aus Amerika geholt und habe gesagt, pass auf, wir machen jetzt den absolut perfekten Unterricht. Ihr könnt jetzt all das lernen, was euch wirklich interessiert, über Geschichte, über die Welt. Und ich glaube, so viel habe ich dabei nicht falsch gemacht, weil die Kinder sind alle Künstler geworden. Meine Tochter ist eine hervorragende Schriftstellerin und auch eine fantastische Malerin. Einer meiner Söhne ist Komponist, schreibt also klassische, moderne, zeitgenössische Musik und macht Filmmusik. Mein ältester Sohn ist mein Assistent und ist Fotograf. Und der Jüngste beschäftigt sich mit Literatur und arbeitet an der Universität in Cork in Irland. Ähnlich geht es jetzt meinen Enkelkindern, die bei mir leben, die auch sich alle sehr künstlerisch entwickeln.
Das Kind ist eine Metapher für die menschliche Existenz, sagt der Künstler Gottfried Hellenwein in SWR 2 Zeitgenossen. Herr Hellenwein, die Professur für Ihr Künstlerdasein bzw. an der Akademie in Wien wurde Ihnen nicht genehmigt, sie wurde verwehrt. Sie sind dann nach Deutschland ausgewandert und dann haben Sie von 1985 bis 1997 auf Schloss Burgpohl in Rheinland-Pfalz gelebt. Dort habe ich Sie auch das erste Mal getroffen. Sie sahen im Prinzip genauso aus wie heute. Ihr Stil, Sie gehören zu der 68er-Generation, mit Ihrem Outfit sind Sie auch berühmt geworden. Wollten Sie das eigentlich berühmt werden?
Ja, ich als 6-Jähriger hat man mir erzählt, wenn man mich gefragt hat, was ich werden will, habe ich gesagt, Papst oder Bundespräsident. Das war so offensichtlich mein Wunsch in der Zeit. Ich kann mich zwar nicht erinnern, aber das hat man mir immer wieder erzählt. Ich meine, was mir immer wichtig war, ist frei und unabhängig zu sein. Ich bin besessen von der Idee, einfach frei zu sein, ja. Und ich habe immer ein Problem gehabt mit Autoritäten, die mir vorschreiben, wie ich leben soll. Dadurch ist diese Zeit im Moment eine große Herausforderung, wenn man sich Stäbchen in die Nase stecken muss und andere unangenehme Sachen und Masken tragen muss. Aber im Grunde war mir Freiheit eigentlich das Wichtigste überhaupt.
Die Musik war damals oder ist ja auch heute noch immer auch noch ein entscheidender Faktor. Sie haben auch ein Plattencover für die Scorpions entworfen. Auf dem Titel sind Sie selbst mit weißer Kopfbinde und aufgerissenem Mund und Gabeln in den Augen. Blackout war der Titel der Platte, meine ich. Warum malen Sie sich selbst so gerne?
Ich habe keinen Plattencover für die Scorpions entworfen, sondern ich habe ein Selbstporträt gemalt. Das wurde dann irgendwo mal veröffentlicht. Dann sind die Scorpions zu mir gekommen und gesagt, das ist genau das Bild, nach dem sie seit einem Jahr suchen, das auf ihrem Cover sein sollte. Und so kam das auf den Cover des Scorpions und hat sich um die Welt verbreitet. Ich habe am Anfang meiner Arbeit, also neben diesen Bildern, auch immer fotografische Inszenierungen und Aktionen, also Performances gemacht, auf der Straße, im öffentlichen Raum. Und habe immer meinen eigenen Körper und auch mich verwendet für diese Performances und Darstellungen. Wobei ich jetzt nicht so sehr mich gemeint habe bewusst, sondern mich einfach als verfügbares Modell verwendet habe. Ja. Und ich habe sehr früh auch Aktionen gemacht in Wien im öffentlichen Raum mit Kindern. Ich habe also das erste Mal ein Kind gefragt, ob es mitmachen würde. Ja. Das war 6 Jahre. Und zwar hat man mir erzählt, dass das Kind besonders schwierig sei, der ältere Mann verzweifelt, weil dieses Kind ein kleiner Satan war. Das hat einmal sogar die Wohnung in Brand gesetzt, die Kleider der Mutter zerschnitten. Also man hat gejammert. Und ich fand dieses Kind aber, hat mich sehr beeindruckt, weil ich gemerkt habe, es ist eine kleine, wirklich taffe Person, mit der nicht zu scherzen ist. Das hat mir unglaublich imponiert. Er hat mit ihren kleinen schwarzen Augen sehr böse reingeschaut. Ich fand es aber toll, diese Stolz und diese Selbstsicherheit. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie bei einer Aktion mitmachen, bei einer fotografischen im öffentlichen Raum. Und wieder war das sehr leicht, das zu erklären. Sie hat gesagt, was kriege ich denn dafür? Ich habe gesagt, was möchtest du denn? Ein Fahrrad will ich. Ich habe gesagt, kriegst du ein Fahrrad? Und dann habe ich verschiedene Aktionen gemacht, das Kind bandagiert und auch chirurgische Instrumente verwendet. Und ich war sehr vorsichtig und habe gesagt, ist es okay? Ist es unangenehm? Und sie hat gesagt, nein, nur noch mehr und mehr. Das heißt, sie war ganz dabei und wir haben dann Performances gemacht auf der Straße. Das hat dann die Passanten irritiert. Das haben wir dann auch dokumentiert. Und viele dieser Bilder sind dann auch eingeflossen in meine Malerei. Und das war eine tolle Zusammenarbeit.
Sie haben auch viel fotografiert. Sie haben es schon mehrfach angesprochen. Sie haben zum Beispiel auch Keith Richards fotografiert. Die Rolling Stones waren für Sie die Götter Ihrer Jugend. Das habe ich gelesen. Was hat Sie an den Rolling Stones
Schauen Sie, wir so sind ja gefesselt? Geboren in dem spießigen, ich und meine Freunde, in diesem spießigen Österreich der 50er Jahre. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie grauenhaft das war. Ich war dann ab dem 16. Lebensjahr mit meinem Freund Manfred Dykes zusammen, den genialen Karikaturisten und anderen Leuten. Und wir haben erlebt, dass wir ständig umgeben waren von Unterdrückung. Ja. Also unsere Sehnsucht war, auch so zu sein wie zum Beispiel die Rolling Stones. Ja. Das war für uns wie Götter aus einer anderen Welt. Ja. Frei, frech. Wir sahen ja aus wie Ministranten. Die Haare waren hinaufgeschoren bis zum Wirbel. Man durfte ja keine langen Haare haben. Und wir wollten um jeden Preis Haare haben, so wie die längere Haare, wie die Beatles oder die Stones. Aber wenn die Haare nur gerade die Ohren erreicht haben, ist man auf der Straße beschimpft worden. Ja. Die Leute haben geschrien, ihr Gesindel, ihr Gammler, ihr Hippies. Leute haben uns Steine nachgeworfen. Es gab Lokale, wo dann stand, Eintritt für Hunde, Gammler und ähnliches Gesindel verboten. Ja. Das heißt, der Hass dieser Elterngeneration gegen dieses fremde Aussehen war enorm. Und für uns hässlichen kleinen Buben aus einer Spießerwelt waren natürlich die Stones die sowas wie eine Ahnung von einer neuen, freien, rebellischen Zeit. Ja.
Sie verehren Donald Duck und die Rolling Stones und Sie sehen sich auch in der Tradition von Francisco de Goya. Größer können die Gegensätze eigentlich nicht sein, oder? Was verbindet Sie mit ihm?
Ja, ich habe ja lange Zeit von Kunst eigentlich nichts wissen wollen. Also Kunstgeschichte und meine Elterngeneration haben mich von Anfang an gegen die ganze Kunstgeschichte eingenommen. Also ich wollte überhaupt nichts davon wissen und ich habe meine eigenen Sachen gemacht. Als ich begonnen habe zu malen, habe ich eigentlich wie ein autistisches Kind gemalt. Ich habe gemalt, was mir einfiel. Es war mir völlig egal, ob das irgendwelchen Regeln entspricht. Mir war auch die Technik völlig wurscht. Ich habe irgendwelche Malkästen verwendet mit schlechten Farben, die nicht lichtecht sind. Ich habe einfach gemacht, was mir einfällt und habe ganz lange Zeit ganz bewusst so wie ein Outcast, so ein Underdog, jemand, der mit der Gesellschaft und mit der Kunstszene auch nichts zu tun haben wollte. Meine eigenen Sachen gemacht, war mir egal, ob das jemand akzeptiert oder nicht. Und ab erst sehr, sehr spät, als ich schon selber Kinder hatte, war ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt bereit, mir das anzusehen. Ja? Das heißt, ich war bereit, mich mit der Kunstgeschichte auseinanderzusetzen. Mein Zorn war irgendwie zu dem Zeitpunkt langsam verraucht. Und ich bin dann, ich dachte, ich stürze mich jetzt hinein und schaue mir das an. Ja? Ich bin weder dafür noch dagegen. Ich schaue mir an, ob das was taugt. Jetzt habe ich schon so lange gemalt. Ich kenne Ateliers. Ich mir dachte, letztens waren das auch alles nur Maler, Renaissance-Maler. Die sind auch im Atelier gestanden, auch auf Leinwand gemalt. Das heißt, ich bin nach Florenz zu den Uffizi und bin einfach reingegangen, um mich dem auszusetzen, zu sehen, ob das was taugt oder nicht. Ich war bereit zu sagen, es ist Quatsch oder uninteressant. Oder ich war bereit, falls es Qualität hat, das anzuerkennen. Was sehr schwer ist. Heutzutage, wer kann denn schon in ein Museum gehen, ein Leonardo da Vinci, die Mona Lisa anschauen und, und das wirklich bewerten. Wir sind so belastet von dieser unglaublichen Bedeutung, dass keiner das mehr beurteilen kann. Aber ich konnte das. Ich war wirklich vollkommen frei. Es war mir völlig wurscht. Und ich ging da hinein und sehe mir die Bilder einfach an, ohne Respekt. Und muss sagen, nach dem dritten Bild habe ich einen derartigen Schock erlebt durch und durch, weil diese unfassbare ästhetische Qualität hat mich völlig erschüttert, muss ich sagen. Also ich war nicht vorbereitet drauf, das hätte ich nicht gedacht. Da ist irgendwas passiert, das war fast ein völlig spirituelles Erlebnis. Also ich war so erschüttert, dass ich Tränen in den Augen gekriegt. Ich musste das rausgehen aus dem Museum, weil ich wollte ja nicht stehen und weinen. Ja, das wäre peinlich gewesen. Bin ich wieder rein und ich konnte nur kurz mich dem aussetzen. So eine unglaublich intensive Qualität hatte das. Und das war so ein Damaskus-Erlebnis. Da habe ich plötzlich verstanden, was für eine unfassbare Qualität und Bedeutung die abendländische Kunst seit Renaissance hat. Und ab da habe ich mich intensiv beschäftigt und habe dann auch entdeckt, dass vor allem Goya, auch andere, vor allem Goya mir so vertraut, also das, seine Kunst, sein Anliegen schien mir so vertraut und nah. Und ich habe so viele Dinge entdeckt, die auch ich versucht habe in meiner Malerei. Und habe eine derartige Nähe zu ihm, dass ich habe ja auch die meisten seiner Radierungen bei mir zu Hause an der Wand hängen. Ich habe die alle erworben und sehe sie jeden Tag. Und es ist das Gefühl, wenn ich mir die anschaue, diesem Künstler, der seit langem tot ist, so nah zu sein, wie man einem anderen Menschen kaum nah sein kann. Weil die Bilder erlauben, in seine innere Welt sehen zu können, in sein Unterbewusstsein, seine Träume und Albträume.
Eine aktuelle monographische Ausstellung zu Gottfried Hellmann im Museum Ludwig in Koblenz hat den Titel Schlaf der Vernunft. Das ist der Katalog, der ist jetzt gerade frisch raus. Das ist Schlaf der Vernunft, ist auch ein Goya-Titel. Diese Ausstellung thematisiert unter anderem und aber auch zum ersten Mal überhaupt in einer Schau das Romantische in Ihrem Werk. Waren Sie da überrascht?
Ja, ich war überrascht und auch erfreut, weil ich irgendwie habe ich mich immer gefühlt als Teil, als Nachzügler und Teil dieser romantischen Bewegung. Die sogenannte Romantik im frühen 19. Jahrhundert war ja eigentlich anders, als es vielen Leuten klar ist, eine rebellische Bewegung. Es war ein letzter, wie soll man sagen, Versuch, den Lauf der Geschichte zu wenden. Das heißt, es war eine Zeit, wo Künstler sich mit ihrer Kunst in der Literatur, in Gedichten, in Malerei, dann auch mit der Musik sich noch einmal aufgebäumt haben und dieses Streben nach einem Ideal, nach einem ästhetischen und ethischen Ideal in der Kunst auszudrücken. Und das war zu einem Zeitpunkt, als die Neuzeit eigentlich begonnen hat. Es gab der Beginn des Kapitalismus, Fabriken, Massenproduktion in England, Ausbeutung von Arbeitern. Das Zeitalter des Materialismus hat begonnen und es war sowas wie ein letzter Versuch, an einer idealen Welt festzuhalten. Und diese sogenannte Romantik hat ja auch eine dunkle Seite, zeigt auch das Abgründige des Menschen und der menschlichen Existenz, das Albtraumhafte. Ja. Also anders als viele glauben, ist die Romantik ja nicht, besteht nicht aus schönen Landschaften und Biedermeierbildern, sondern es ist eine Kunst, die wirklich in die Tiefe geht. Und einer der bedeutendsten Künstler der Zeit, sagen wir, die beiden wichtigsten Protagonisten sind vielleicht Caspar David Friedrich und Goya in seinen Radierungen.
Und auf beide nehmen Sie auch in der Koblenzer Ausstellung jetzt Bezug. Sie malen, ich habe die Ausstellung natürlich auch gesehen, Sie malen so fotografisch genau, wenn man direkt davor steht. Also das ist fast nicht zu unterscheiden gelegentlich. Aber die Malerei steht schon noch bei Ihnen an erster Stelle, oder?
Ja, also vor allem in den letzten Jahren habe ich immer mehr und mehr mich auf die Malerei konzentriert und getrieben bin ich eigentlich von Unzufriedenheit. Man hat immer das Gefühl, das war es noch nicht. Ich muss noch mehr wagen, ich muss noch mehr Kraft und Intention in die Bilder bringen. Ich glaube, dass jeder Künstler letzten Endes eigentlich nur ein zentrales Anliegen oder ein Werk im Kopf hat, das er mit seinen Arbeiten immer wieder aufs Neue versucht, so darzustellen, wie es einem vorschwebt. Ja. Also jedes Bild ist ein neuerlicher Versuch, mich dem Ideal anzunähern. Und ich merke, dass ich langsam näher komme, aber immer noch ganz weit von dem entfernt bin, was ich eigentlich will.
Sie haben ja auch James Dean gemalt, Boulevard of Broken Dreams heißt das Bild. Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, das wir bislang gesprochen haben, über verwundete, bandagierte Kinder. James Dean mit hochgestelltem Kragen im Regen auf Asphalt. Das passt irgendwie gar nicht zusammen.
Ich habe immer experimentiert, zu allen Zeiten Sachen ausprobiert und immer versucht, einen neuen Ansatz zu finden. Und ich habe dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, wie soll man sagen, als mir war diese enge Welt, die in kleinen Galerien stattfindet und nur für ein Kunstpublikum, so zuwider und zu elitär, dass ich gesagt habe, nein, ich will eigentlich ganz im Sinne der Pop-Art noch einen Schritt weitergehen. Ich will eigentlich auf jedem Cover der Zeitschriften sein und ich will in jedem Kiosk hängen. Das wäre doch eine viel bessere Ausstellung, wenn Leute, die da hineinschlurfen, um Zigaretten zu kaufen, meine Bilder anschauen müssen, also jeder wirklich sieht. Und ich habe dann eine Zeit lang Titelbilder gemacht für fast jede Zeitschrift auf der Welt, für Time Magazine, Kennedy für Time Magazine, aber auch für Spiegel und Stern und weltweit. Und da habe ich aber Peter Alexander gemalt für die Kronenzeitung. Und das hat natürlich große Aufregung in der Kunstwelt hervorgerufen. Einen größeren Verrat kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich fand das wunderbar, wenn man alle Brücken hinter sich verbrennt und ein wirklicher Outlaw ist und nicht mehr zurück kann, das fand ich eigentlich ganz gut, weil es auch ein Gefühl von Freiheit ist. Und das war wirklich interessant zu sehen, wie man plötzlich mit einem Publikum in Berührung kommt, mit Menschen, die sonst nie mit Kunst etwas zu tun haben, gar keine Berührung haben. Das war ein interessantes Erlebnis. Und da war auch James Dean und diese Paraphrase auf Hopper's Nighthawks. Das war dann plötzlich der meistverbreitete Poster der Welt. Meistens in Raubdrucken weltweit. Das war ein Experiment, ein kurzfristiges, das ganz faszinierend war und für viel Aufregung gesorgt hat. Und dann habe ich einfach wieder weitergemacht mit meinem Programm.
Sie haben auch für die Bühne gearbeitet. Ein Plakat zum Beispiel für die Hamburger Lulu von Peter Zadek war 1988. Ziemlich großer Skandal zu sehen, ein nackter Unterkörper einer Frau, davor ein kleiner, dicklicher Mann. Pornoplakat hat die Presse geschimpft. Sie haben auch mit Johann Kresnik, dem Theater Berserker, gearbeitet. Kresnik sagt ja, der Kampf geht auf der Bühne weiter. Und Sie haben mal gesagt, malen bedeutet sich wehren. Also da haben sich zwei gefunden, wenn ich es so mal sagen kann. 1988 haben Sie das Bühnenbild von Kresniks Macbeth gestaltet. Das wurde dann jetzt auch nochmal beim Impuls-Festival in Wien vor 2, 3 Jahren, 2019 glaube ich, nochmal aufgenommen. Da fließt Blut durch Schläuche an der Bühnenwand entlang. Ja, was hat Sie fasziniert an der Arbeit am Theater?
Ich habe, ja, wie Sie gesagt haben, ich habe Peter Zadek gekannt und er hat mich immer wieder gefragt, ob ich Bühnenbilder für ihn machen will. Und das hat mich aber nicht interessiert zu dem Zeitpunkt. Und ob ich Plakate für seine Stücke mache und er hat immer mit Künstlern gearbeitet. Und ich habe damals dieses Lulu-Plakat gemacht und ich wusste, dass das wahrscheinlich nie verwendet würde. Und habe gesagt, ich mache es unter einer Bedingung. Ich male es nicht nur, sondern ich lasse es auch drucken. Das heißt, du kriegst die fertigen Plakate. Du musst sagen, wie viel und wie groß. Weil ich wusste, sie hätten es einfach nicht gedruckt, wenn sie es gesehen hätten. Und da war er dann nach kurzem Zögern einverstanden. Und er hat dann geliefert, 10.000 oder Stöße von riesigen Plakaten. Und dann war natürlich die Schwelle sehr hoch, das jetzt, nachdem es auch eine Menge kostet, das dann nicht zu verwenden. Und es wurde dann verwendet. War ein Riesenskandal.
Aber Sie wollen ja auch provozieren. Sie haben ja gerade gesagt, Sie wussten, dass er das eigentlich nicht machen wird. Deswegen drucken Sie schon mal direkt vorher.
Ja, weil es mir wichtig erschien. Es erschien mir wichtig, wenn man das schon macht, dann muss es so sein, dass es das tut, was Kunst tun sollte. Es müsste eigentlich Menschen emotional berühren. Und das hat es auch getan. Wir haben Anzeigen bekommen wegen Pornografie. Es wurde als frauenfeindlich, wurden wir beschuldigt. Aber da hat mich Alice Schwarzer in Schutz genommen und hat den Leuten gesagt, nein, seht euch das Bild genau an, Mädels. Das hier ist eigentlich eine Verhöhnung dieses kleinen Mannes, der vor dieser mächtigen, nackten Frau steht und zeigt seine ganze Lächerlichkeit. Das ist eigentlich ein wichtiges Bild und man sollte sich damit auseinandersetzen. Also es gab immer wieder heftige Diskussionen um meine Arbeiten und heftige Reaktionen. Aber ich fand es als wesentlichen Teil meiner Arbeit, weil ich meine Arbeit immer als Dialog verstanden habe. Ja, meine Arbeiten behaupten ja nicht irgendetwas, sondern sind auch keine Antwort auf etwas, sondern eine Frage. Und für mich gehört die Reaktion des Betrachters und die Gleichberechtigung des Betrachters mit mir ist ein wesentlicher Teil dieser Arbeit. Es ist so, wie Marcel Duchamp gesagt hat, die Kunst ist ein zweipoliges Produkt. 50% ist der Künstler und 50% das Publikum. Und das, was sich zwischen diesen beiden Polen abspielt, ist sowas wie Elektrizität. Und so habe ich meine Kunst auch immer verstanden. Für mich war das Werk erst beendet, wenn es jemand gesehen hat, interpretiert und reagiert hat drauf.
Hellmann, Sie sind jetzt knapp über 70 Jahre. Hat sich Ihre Sicht auf die Kunst mit den Jahren verändert? Also ich habe beobachtet, frühe Arbeiten, also diese verletzten, bandagierten Kinder und jetzt auch in den neueren Arbeiten, comicartige, Manga-ähnliche Figuren, Mädchen mit Maschinengewehr in der Hand. Da habe ich jetzt vom Betrachten her so einen Schwenk auch wahrgenommen. Hat sich Ihre Sicht auf Ihre Kunst verändert oder auf die Kunstwelt insgesamt?
Ich glaube, dass es sich kontinuierlich entwickelt hat natürlich, dass es nicht stehen geblieben ist, aber seit von meinem ersten Bild an bis jetzt hat sich an meinem Grundanliegen und meiner Sehnsucht in der Malerei und meinen Versuchen eigentlich gar nichts geändert. Ja. Es ist mein Grundthema, ist immer das gleiche geblieben, nicht weil ich es plane oder beschlossen habe, sondern weil es aus einer inneren Notwendigkeit kommt und ich habe gar keine Wahl. Das Einzige, was ich versuche, ist, besser zu werden. Ja. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, das war es noch lange nicht, deswegen muss ich noch einige Jahre arbeiten, bevor ich abtreten kann.
Hellmann, sicher ärgert Sie jetzt die nächste Frage, weil ich muss sie trotzdem stellen. Vor ein paar Jahrzehnten wurden Sie in Zusammenhang mit Scientology gebracht und damals haben Sie sich erfolgreich vor Gericht gewehrt und auch gesagt, dass Sie nie missionarisch tätig waren. Das ist das, was man lesen kann. Wie stehen Sie heute dazu?
Ich bin ein tiefgläubiger und bekennender Donaldist.
Ich wollte eigentlich sagen, bitte sagen Sie das nicht.
Ich weiß, das Gute ist nur, wenn man interviewt wird. Wenn ich interviewt werde, dann kann ich ja selber beschließen, was ich sage. Ja.
So ist das.
Das heißt, Donald ist mein Herr und Erlöser. Ja. Und das heißt, das ist das Einzige, woran ich wirklich glaube. Sonst gibt es für mich nur eins, den Verstand, Logik, rationale Überprüfung von allem. Das heißt, an das glaube ich sonst an gar nichts.
Wenn wir im Hier und Jetzt sind, wir haben die Corona-Krise, wir haben die Pandemie, Covid-19. Corona-Krise hat Social Media befeuert. Unter anderem das Kulturleben lahmgelegt, egal ob Theater oder Kunst. Vielerorts ist alles nur noch virtuell oder digital eben möglich. Wie sehen Sie das Verhältnis von Kunst in dieser Krise? Was passiert da gerade?
Ich meine, was hier passiert, was ganz offensichtlich hier passiert, ist, dass wir alle unsere Freiheiten verloren haben. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Freiheiten, die uns selbstverständlich waren, verloren. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo zu meinem Erstaunen ganz leicht ist es den Autoritäten gelungen, uns jede Freiheit zu nehmen. Es ist nichts mehr über. Das heißt, wenn praktisch Kriegsrecht erklärt wird, weltweit, wenn den Menschen das Recht auf Bewegungsfreiheit, auf Kommunikation vollkommen genommen wird und die Menschen es akzeptieren, dann passiert genau das, was Huxley und Orwell vorausgesagt haben. Huxley hat in einer Rede 1960, glaube ich, in Kalifornien gesagt, in der Zukunft werden die Menschen in einem Konzentrationslager ohne Tränen leben. Ja. Das heißt, sie werden ihre Freiheiten abgeben für Sicherheit und werden mit Hilfe von pharmakologischen Mitteln dazu gebracht werden, gehorsam zu sein. Und sie werden sich nicht wehren. Und er sagt, das wird wahrscheinlich die letzte Revolution sein. Und das erscheint mir heute, ein paar Jahrzehnte später, sehr visionär. Das heißt, wir haben praktisch alles aufgegeben und akzeptieren das. Ja.
Wird das Einfluss in Ihre Kunst nehmen?
Ich meine, alles, was um mich herum stattfindet, in irgendeiner Weise schlägt sich in der Kunst nieder. Aber da ich kein Cartoonist, kein Karikaturist bin und kein Journalist, spielt sich das auf einer anderen Ebene ab. Aber es ist eigentlich im Grunde immer das gleiche Thema in meiner Arbeit. Das ist die Unterdrückung der Menschen, die Sehnsucht von jedem menschlichen Wesen nach Freiheit und Unabhängigkeit und die Opferrolle auch des Menschen, der Kinder in meinem Fall. Ja. Also das Thema ist eigentlich das gleiche und ich sehe nur, dass meine Arbeit dadurch so aktuell ist wie eh und je.
Was ist für Sie das Wichtigste im Leben?
Das Wichtigste ist für mich Freiheit, muss ich sagen. Freiheit ist mir wichtiger als Sicherheit. Alles andere, Freiheit. Und ich denke, in der ganzen Geschichte der Menschheit haben Menschen immer gekämpft um mehr Freiheit. Wenn Sie sehen, was durch unsere ganze Geschichte geht, ist immer das gleiche Drama, das sich abspielt. Eine kleine Elite versucht, die Menschen unter irgendeinem Vorwand zu unterdrücken. Das im Römischen Reich war, in der Nazizeit, durch die katholische Kirche, durch Mao, Faschismus. Immer kämpft die Mehrheit der Menschen um ihre Freiheit. Ja? Und immer werden die Menschen geschickt, verleitet, sich unterdrücken zu lassen. Und das ist ein Kampf, der die ganze Geschichte durchgeht. Und nur in Europa, durch die Renaissance, haben wir das erste Mal formuliert die Idee der Freiheit des Menschen und der Menschenrechte. Das heißt, die Idee der Aufklärung ist eine Errungenschaft Europas und der Renaissance, muss man sagen. Ja. Und es sah aus, als würden wir endlich einen Punkt erreichen, wo wir tatsächlich etwas von dieser Freiheit kriegen. Man darf nicht vergessen, dass vor allem auch 50% der Menschen, nämlich Frauen, immer unterdrückt waren und jetzt noch weltweit rechtlos sind und komplett unterdrückt sind. Das heißt, dieser Kampf auch um Gleichberechtigung ist ein Teil der Menschenrechte. Ja? Wir können nicht annehmen, dass es Menschenrechte gibt, wenn die Hälfte der Bevölkerung unterdrückt wird. Frauen durften erst seit 1920 wählen zum Beispiel. Ein unfassbarer Skandal, finde ich. Man durfte im 1900 nicht studieren als Frau. Wenn man sich vorstellt, wie viel Talent und Kreativität der Menschheit verloren gegangen ist durch die Unterdrückung der Frauen. Das ist einfach unfassbar. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass dieses kurze Gefühl von Freiheit, das man sich vorgestellt hat in den 60er Jahren, 70er Jahren, dass wir das seitdem langsam wieder verlieren und dass unser Spielraum viel kleiner wird und kleiner wird.
Kann man die Freiheit malen?
Freiheit kann man nur leben und erleben, ja. Aber man kann drüber reden, man kann auch malen, man kann auch singen dazu, man kann alles machen. Aber Freiheit ist etwas, was, glaube ich, tief in jeder menschlichen Existenz verankert ist. Und das ist das, was den Menschen Würde gibt. Ohne Freiheit verliert der Mensch die Würde. Ohne Freiheit gibt es keine Kunst und gibt es keinen künstlerischen Ausdruck und keine Kreativität.
Sagt Gottfried Hellenwein heute in den SWR 2 Zeitgenossen. Gottfried Hellenwein, einer der bekanntesten und zugleich umstrittensten deutschsprachigen Künstler der Nachkriegszeit. Vielen Dank.
Danke.